ein bisschen was zu meiner Person, zu meiner Frau. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, mein Name ist nicht ganz so einfach auszusprechen. Ich heiße Zsolt mit Vorname und Halmi mit Nachnamen. Das ist ein ungarischer Name. Meine Muttersprache ist Ungarisch. Bin seit 9 Jahren im deutschsprachigen Raum, haben wir in Österreich Theologie studiert und arbeite schon seit 4 Jahren hier in Baden-Württemberg und bin zurzeit Prediger, ganz neu und ganz jung, Prediger in Schwäbisch Gmünd und in Aalen. Und hatten wir heute auch eine längere Fahrt. Ich bin schon seit 8 Jahren verheiratet mit der Patja und wir wohnen beide in Schwäbisch Gmünd. So, ich möchte heute mit euch über ein Thema nachdenken, was mir als Kind immer, wie soll ich euch sagen, ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Als meine Eltern gesagt haben, Zsolt, am nächsten Tag ist Fastensabbat. Mit Fasten habe ich als Kind 2 Sachen verbunden. Nämlich, da isst man nichts, da ist man sehr, sehr hungrig. Und ich muss euch gestehen, wenn das so war, es hat mir nicht immer so gefallen. Besonders als Kind nicht. Und dann habe ich aber angefangen, über dieses Thema, über das Thema Fasten nachzudenken, was die Bibel über Fasten sagt, was die biblische Sicht über Fasten ist. Und ich glaube, ich habe interessante Sachen gefunden. Und ich möchte euch einfach diese Sachen mitteilen, die für mich wichtig geworden sind bezüglich das Thema Fasten. Und ich möchte mit euch zum Anfang aus dem Buch Jesaja, Kapitel 58, die Verse 6 bis 9 lesen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, bitte ich euch mit mir, dies aufzuschlagen. Oder eure iPhones oder iPads oder egal was. Jesaja 59, Verse 6 bis 9. Und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Jesaja 58, 6 bis 9. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. In diesen Versen merken wir unmissverständlich, dass Gott unser gängiges Verständnis vom Fasten erweitert. Er lehrt uns durch das ganze Kapitel 58, dass wir das Fasten in allen Lebensbereichen praktizieren können. Gleichzeitig wird uns auch der Sinn und Zweck des Fastens gezeigt. Es besteht keine Pflicht zu fasten, aber wer mit dieser Möglichkeit lebt und die Schönheit des Fastens entdeckt, der wird innerlich sehr gesegnet werden. Das Fasten bedeutet zweifellos Verzicht, aber es ist nicht egal, auf was und warum wir verzichten sollen. Und in diesem Kapitel zeigt Gott 2 interessante Wahrheiten über das Fasten und die möchte ich mit euch heute teilen. Erstens, Gott sagt, das Fasten ist ein Verzicht darauf, dass ich als Mensch vor Gott gerecht bin. Ich verzichte also auf meine Gerechtigkeit und dadurch auch auf meinen Stolz. Und zweitens, ich verzichte auf meinen Eigennutz, auf meine Selbstliebe, auf meine Gleichgültigkeit. Was bedeutet aber vor Gott auf meine Gerechtigkeit zu verzichten? Wenn ich das ganze Kapitel vorgelesen hätte, dann hätten wir gehört, dass die ersten Verse darüber sprechen, dass die Menschen anfangen, Gott zu klagen, gegen Gott zu klagen. Sie beschuldigen Gott, sie haben Ansprüche und stellen Forderungen an Gott. Sie sind davon überzeugt, dass sie vor Gott im Recht sind. Gott schuldet ihnen doch etwas. Und er will seine Schuld einfach nicht tilgen. Warum nicht? Mit solchen Warums fängt das Kapitel 58 an. In Vers 3 lesen wir, warum? Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Warum, Gott? In anderen Worten sagen sie, lieber Gott, wir haben etwas geleistet, jetzt bist du aber dran. Wir fordern nur das, was uns zusteht. Wir haben bestimmte religiöse Forderungen erfüllt. Gib uns endlich deinen Segen dafür. Wieso segnest du uns nicht? Und letztendlich müssen sie eingestehen, dass man mit Gott nicht einfach so verhandeln kann. Dass der Mensch nicht im Recht und Gott nicht im Unrecht ist. Besonders dann nicht, wenn man versucht, Gott mit falschem Geld zu bestechen, wie die Israeliten es hier versucht hatten. Und Gott lässt überhaupt nicht locker. Er bohrt in ihrer Wunde und zeigt auf, dass die ganze Religiosität, ihr Gottesdienst, ihr Rituale nur Heuchelei sind, oberflächlich, formal, nicht ehrlich. Es kommt nicht von ihren Herzen. Ihr betet Gott nicht an. Ihr tut nur so, als würdet ihr ihn anbeten. Sagt Gott und führt weiter. Ihr liebt mich nicht. Ihr versucht es nur vorzutäuschen. So zu tun, als ob. Und während ihr Gottesdienste feiert und bestimmte religiöse Praktiken ausübt, ist euer Herz voller Rivalität, Egoismus und ihr hegt sogar eine mörderische Gesinnung in eurem Herzen. Mit euren Händen tut ihr etwas, ja. Zum Beispiel, ihr bringt Opfer dar, ihr betet, aber eure Augen achten auf etwas ganz anderes. Eure Gedanken sind ganz woanders. Und euer Herz gehört jemand ganz anderem. Und Gott sagt, ihr könnt damit gerne aufhören. Ich brauche das nicht. Das Merkwürdige aber ist, dass das Volk für ihre schräge Praktiken von Gott auch noch eine Entlohnung erwartet. Aber mit dieser Erwartungshaltung liegen sie ganz falsch. Ihr glaubt, es funktioniert folgendermaßen, spricht Gott. Ihr gebt mir etwas und damit verpflichtet ihr mich, euch mit einem göttlichen Segen zu entlohnen? Nein, so funktioniert das nicht. Und Gott fängt an zu argumentieren. Im Vers 4 und 5, Kapitel 58, Vers 4 und 5. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Wie sieht dann aber ein Fasten aus, an dem Gott wirklich gefallen hat? Auf was müssen wir, können wir, dürfen wir verzichten, um darauf Gottes Segen zu erhalten? Und mit diesem Segen meine ich göttliches und somit übernatürliches Wohlwollen in unserem Leben. Das wahre Fasten zeigt sich dann, wenn jemand zu der Einsicht kommt, vor Gott bin ich nicht gerecht. Es steht mir von Gott her überhaupt nichts zu. Was ich wirklich verdiene, ist sein gerechtes Gericht über meine Sünden. Er sieht sich mit Gottes Augen und spricht das Urteil über sich, das er eigentlich verdienen würde. Und zum Schluss, er kommt in seinem Herzen zu der Schlussfolgerung, dass er auf Gottes Gnade angewiesen ist. Dass die wichtigste Frage in seinem Leben ist, ob es für ihn Gnade gibt, weil er sich dessen bewusst ist, dass er sich selber nicht reinwaschen, nicht verändern kann. Wenn jemand in diesem Sinn sein Recht aufgibt und auf die Illusion verzichtet, dass er sein Leben selbst wieder in Ordnung bringen kann, dann wird er bereit sein, alles aus seiner Hand niederzulegen, damit er die göttliche Vergebung, die Gnade Gottes in Anspruch nehmen kann. Und der Apostel Paulus stellt sich in seinem Brief an die Philipper im Kapitel 3 vor und gibt ein kurzes Resümee über seinen Lebenslauf. Dies tut er in den ersten 8 Versen und nachdem er das sagt, tut er Folgendes in Vers 9 und sagt, ich habe keine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott aufgrund des Glaubens zugerechnet wird. In seiner ganzen Kindheit, Paulus, wurde er dahingehend erzogen, dass er das Gesetz halten muss und Gott ihm aufgrund seines Gehorsams das ewige Leben schuldet. Du erfüllst deinen Part, Gott seinen. Aber nachdem er Gott persönlich getroffen hatte, sagte er, dass diese Auffassung nicht richtig sei. Von mir aus bin ich nicht gerecht, aber er, Gott kann mich als gerecht und heilig bezeichnen und das einzig und allein als ein Geschenk. Im Römerbrief Kapitel 5 sagt er freudig, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit unserem Herrn Jesus Christus. Im 2. Korintherbrief Kapitel 5 freut er sich darüber, dass Gott den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es ist möglich, sich zu verändern, aber nur durch Jesu Hilfe. Reinwerden ist auch möglich, aber nur das Blut Jesu wäscht uns rein. Wir können ein neues Herz bekommen, aber nur als ein Geschenk. Nicht so, dass ich im Voraus zahle, weder mit Euros noch mit meinen Taten. Ich habe immer wieder beobachtet, dass das Leben und das Denken eines Menschen erst dann erneuert wird, wenn er zu diesem Punkt gelangt. Wenn er sich sicher wird, dass nicht seine Herkunft, seine Bildung, seine Religiosität ihn vor Gott gerecht macht, nicht seine Verdienste, sein Gutsein, sein Leid, seine Gerechtigkeit ihm das ewige Leben bringt, sondern einzig und alleine Jesu Taten, seine Wahrheit, sein Gutsein und sein Opfer. In ihm und durch ihn werden wir gerecht. Und so erweitert Gott das ganze Kapitel 58. Fasten bedeutet keineswegs nur, dass jemand sich für einige Zeit von bestimmten Essen enthält, sondern dass er endgültig darauf verzichtet, dass er vor Gott gerecht sein kann. Wenn wir zu ihm kommen und sagen, ich komme, ohne etwas zu bringen, und ich lasse mich von dir beschenken. Wenn die Bibel über Menschen berichtet, die gefastet haben, fügt sie an einigen Stellen hinzu, sie fasteten, um Gott zu suchen. Zum Beispiel Josaphat oder Esra. Letztendlich ist dies das Ziel jeden Fastens. Wir, die wir von uns, von Gott entfernt haben, kommen wie der verlorene Sohn zu ihm zurück und näher zu ihm. Zweitens spricht dieses Kapitel über Folgendes. Und ich möchte mit euch die Verse 4, 6 und 7 lesen. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Frau Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, jedes Joch. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Fasten findet dann statt, wenn jemand bereit ist, auf seinen eigenen Vorteil, seine Macht und seine Vergnügungen zu verzichten, um dadurch anderen zu helfen. Wenn du bereit bist, zur Seite zu treten, zu verzichten, loszulassen, es zu überlassen, für den anderen ein Opfer zu bringen, das ist Fasten. Und dieses Fasten können wir in all unseren Lebensbereichen praktizieren. Natürlich können wir uns die Frage stellen, ist das nicht selbstverständlich, so zu leben? Muss man noch extra sagen, schlage nicht, verleumde nicht, sprich nicht hinter seinem Rücken, tu ihm nicht weg, schau nicht zu, wie er hungert, während du dich vollstopfst, nicht, nicht, nicht. Wäre das nicht selbstverständlich? Das wäre es vielleicht. Aber leider ist es nicht der Fall. Normal geworden ist, zurückzuschlagen, totschlagen, wegnehmen, drängeln, den Lohn nicht geben, verunglimpfen, diskreditieren. Am Anfang des Kapitels lesen wir Folgendes. Gott spricht, sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat. Sie tun so, als ob. Aber leider ist das nur ein Wunschdenken. Das ist so tun, als ob. Es ist ein Wunschdenken für den damaligen Menschen wie für den jetzigen Menschen heute. Das damalige Problem ist auch unser aktuelles Problem. Wir vernachlässigen Gottes Gesetze. Wir leben in einer hedonistischen Gesellschaft. Jeder will sich wohlfühlen, Spaß haben, hier und jetzt und oft auch auf die Kosten von anderen. Carpe diem, lebe den Moment. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, besonders auch in der Politik, fällt uns ein trauriges Phänomen auf. Wir pflanzen heute keine Bäume mehr für unsere Kinder und Kindeskinder, sondern wir versuchen, die noch unreifen Früchte mit dem Ast zusammen herunterzubrechen. Die Menschen, die im wahren Sinn fasten, die im wahren Sinn fasten, werden oft als verrückt und nicht zeitgemäß eingestuft. In solch einer Gesellschaft fällt das Fasten schwer. Es gibt wenige, die dem anderen ohne Eigeninteresse helfen und sich darüber den Kopf zerbrechen, wie sie das Leben dort, wo sie sind, für den anderen schöner machen können. Ich möchte wieder aus dem Philipperbrief zitieren, aus dem Kapitel 2. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Aber natürlich soll man auch auf das Seine achten. Jeder von uns muss seine eigene Familie unterhalten. Aber es sollte nicht nur dabei bleiben. Vielleicht braucht unser Nachbar genauso Hilfe, und dann können wir unseren Lebensstil des Fastens in die Praxis umsetzen. Paulus störte sich nicht daran, dass er als Narr bezeichnet wurde. Im Korintherbrief spricht er darüber, wir sind Narren um Christi willen. Aber er will daran nichts ändern. Vielmehr ruft er die Adressaten des Briefes auf, selber Narren zu werden. Und er macht es klar, es lohnt sich nur für Hilfsbereitschaft, Werte und hohe Ziele zu leben. Aber um dies zu erreichen, werden auch Opfer gefordert. Und das bedeutet, ich verzichte auf vieles, damit der andere es besser hat. Und währenddessen komme ich vielleicht darauf, dass wenn der andere es gut hat, es auch mir gut geht. Und es so vielleicht der ganzen Gesellschaft gut geht. Wenn ich das ganze Kapitel vorgelesen hätte, dann hätten wir folgende Aussage gehört. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit den Finger zeigst und nicht überredest, wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du Lust haben am Herrn. Und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit der Erbe deines Vaters Jakob. Wenn das Fasten die Gelegenheit bietet, dem Nächsten Liebe zu erweisen, dann ist der Sabbat dazu da, der Liebe zu Gott Ausdruck zu verleihen. Gottes Wort sagt viel mehr über das Fasten aus, als nur wenig oder nichts zu essen. Fasten ist eine Lebensform, ein Lebensstil, eine Vision, aber eine höhere Vision als die, in die wir hineingeboren sind. Die Vision bekommen wir von Jesus. Er zieht uns zu sich. Und auf einmal sehen wir die Menschen durch seine Augen. Die Gemeinschaft mit ihm macht uns dafür sensibel, die Nöte und die Probleme anderer zu erkennen. Gott stellt uns ewige Ziele in Aussicht und bietet uns ewige Werte an. Aber oft sind unsere Hände beschäftigt mit den Dingen, die für uns so wichtig sind. Und dabei merken wir nicht, dass wir so keine Möglichkeit haben, Gottes Geschenke in unserem Leben aufzunehmen. Wenn jemand bereit ist, abzugeben, das abzugeben, was er so fest in seinen Händen hält, um Gottes Geschenke anzunehmen, der fastet, laut der Bibel. Und das kann man überall und jederzeit beginnen. Wer das ehrlich praktizieren möchte, für den hält Gott auch die Gelegenheiten dazu bereit. Fasten sollte zum Alltag des Menschen gehören, genau wie Beten und Spenden. Jesus erwähnt diese drei Dinge zu Beginn der Bergpredigt. Er spricht nicht darüber, ob man es tun muss oder nicht, oder warum man das tun sollte. Er redet von diesen drei Bereichen wie von etwas Selbstverständlichem, wie vom Atmen. Er sagt, wenn du betest, wie du es tun sollst, wenn du spendest, wie du es tun sollst, und wenn du fastest, wie du es tun sollst. Leider ist das Letztere häufig kein Teil unseres Lebens. Gott ermuntert uns heute zum Fasten. Er ruft uns auf, loszulassen, auf unseren Stolz zu verzichten, auf unsere Vorstellungen, unsere Gerechtigkeit. Nehmt stattdessen meine Kraft, meine Gerechtigkeit, meine Vision und Werte und lebt sie aus. Der Jesaja-Text macht sehr deutlich, wie Fasten als soziale Reform neu definiert wird, als liebende Fürsorge und als Verzicht darauf, ständig mit den Fingern auf andere zu zeigen. Und Gott hält sein Segen für die bereit, die aufrichtig fasten. Und Jesaja beschreibt diesen Segen in Vers 8 und 9. Dann, und nur dann, wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Weil Gott an der Spitze und am Schluss ist, ist er auch in der Mitte des wandernden Gottesvolkes. Also auch in unserer Mitte, überall da, wo du um Hilfe rufst. Menschen, die fasten, sind Menschen, die nach Gott suchen. Und der überall gegenwärtige Gott wird sich dem Rufenden zeigen. Siehe, hier bin ich. Amen.